Ein Unternehmen der Energiebranche zu führen, bedeutet heute oft, Entscheidungen zu treffen, während um einen herum alles wankt. Denn die Energiewende bringt nicht nur viele Veränderungen mit sich, sondern auch kontinuierlich neue Unsicherheiten. Mein heutiger Gast ist Stefan Dohler. Er führt als CEO die EWE AG durch die wahrscheinlich turbulentesten Zeiten der Energiebranche. Dabei hat er die Investitionen seines Unternehmens, was übrigens zu den größten kommunalen Energieversorgern in Deutschland zählt, mehr als verdreifacht. Gleichzeitig ist er außerdem Präsident des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Als gelernter Seemann bringt er eine sehr, sehr klare Leadership-Philosophie mit. Kurs halten, auch wenn der Sturm tobt. In dieser Episode sprechen wir darüber, wo wir bei der Energiewende in Deutschland wirklich stehen und was dies für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeutet. Und er erklärt, wie man 11.000 Mitarbeitende für die Zukunft begeistert, warum Innovationen immer auch das Wort No beinhalten und wie Führungskräfte heute zwischen kurzfristigem Kostendruck und langfristigen Zielen navigieren müssen. Eine Folge über Leadership in Zeiten des Wandels und die Kunst, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in meinem Podcast Chefetage. Mein Name ist Alf Neugeboren und du weißt ja, ich spreche hier immer mit Führungspersönlichkeiten und Unternehmern über ihren Werdegang, über Leadership, über Unternehmertum und natürlich auch die ganz, ganz vielen unterschiedlichen Herausforderungen, mit denen die eben so, ja, den lieben langen Tag zu tun haben. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Und solltest du mich noch nicht ganz so gut kennen, ich bin, wenn ich mal nicht podcaste, Berater für strategische Kommunikation und Positionierung und habe mich mit meiner Beratungsagentur Magnicon ganz auf die persönliche Kommunikation von Führungskräften und Unternehmern spezialisiert. Genug der Werbung, los mit dem Podcast. Heute geht es hier wieder einmal um das ganz große Thema Energie. Ich bin in Oldenburg in Niedersachsen bei einem Unternehmen, was zu den größten kommunalen Energieversorgern Deutschlands gehört, wenn nicht sogar der größte, können wir gleich mal klären, nämlich die EWE AG. Und der Kapitän auf der Brücke dort heißt Stefan Dohler und er lenkt das Unternehmen als CEO durch die wahrhaft bewegten Fahrwasser der Energiewende und auch der aktuellen Situation unseres Wirtschaftsstandorts. Und warum ich ausgerechnet dieses Bild bemüht habe, da kommen wir gleich nochmal bestimmt drauf. Er ist aber nicht nur CEO der EWE AG, sondern auch Präsident des BDEWs, also des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft in Deutschland. Herzlich willkommen, Stefan Dohler.
Moin und herzlich willkommen in Oldenburg. Ich freue mich.
Schön, mal mit einem richtigen Moin begrüßt zu werden. Ich war gerade viel auf der Schwäbischen Alb unterwegs, jetzt wieder in Norddeutschland. Das fühlt sich auch gut an.
Ich finde auch. Also ist klar und man muss nicht drüber nachdenken, welche Uhrzeit es ist.
Das ist wahr. Erzählen Sie doch mal, bevor wir so auf Werdegang und auf das Unternehmen kommen, wer sind Sie ganz persönlich, wenn Sie mal nicht arbeiten? Gibt es die Zeiten überhaupt? Und wenn ja, was machen Sie dann?
Ich sage immer gerne, ein bisschen scherzhaft natürlich, mein Hobby ist Wohnen.
Ah.
Weil mein knappstes Gut ist Zeit. Zeit für mich selbst, Zeit für meine Frau, meine Kinder, Familie und so weiter. Und einfach mal Zeit zu haben, zu Hause zu sein, Buch zu lesen, entspannen und dann alle möglichen Sachen zu tun. Das ist für mich tatsächlich das schönste Hobby.
Das heißt also, jetzt kommt mir natürlich intuitiv ein Werbespruch eines großen Möbelhändlers in den Kopf. Wohnst du noch oder lebst du schon? Also das Wohnen ist dann auch Leben.
Genau, ich würde das umgekehrt sagen, arbeitest du noch oder wohnst du schon? Also ich finde, das ist für mich ist das einfach schön, zu Hause zu sein, Zeit für mich und meine Privatsphäre zu haben, die ich auch versuche hochzuhalten, weil die mir hilft, eben Energie, bei dem Thema sind wir ja gerade, zu tanken.
Sehr gut. Und dann kommen wir direkt auf den Werdegang, bevor Sie hier bei der EWE angefangen haben. Wie sind Sie hierher gekommen? Was haben Sie gemacht, um diese Position zu bekommen? Wie war so Ihr beruflicher Werdegang?
Also in Kurzform bin erstmal nach dem Abitur zur See gefahren, 3 Jahre, habe also einen ganz normalen Facharbeiterbrief gemacht als gelernter Seemann.
Jetzt haben wir schon mein Bild von gerade.
Genau, das war das. Also bin wieder 3 Jahre unterwegs gewesen. Dann habe ich Luft- und Raumfahrt studiert, bin also ins nächste Element gesprungen mit dem Schwerpunkt Triebwerksbau, also sprich Antriebstechnik. Dann in Kraftwerksbau bei Blohm & Voss gelandet, Hamburg, also daher zum zweiten Mal dann Norddeutschland und dann bin ich anschließend für Blohm & Voss ein paar Jahre in Asien gewesen, Südostasien, Malaysia, 3 Jahre. Dann bin ich zu einer Ingenieurberatung nach Frankfurt La Maya International und von dort dann zur HEW, wieder Norddeutschland, zum dritten. Und habe dann eben dort bei HEW, also Hamburgische Elektrizitätswerke zu der Zeit, angefangen und habe dort internationales Projektgeschäft gemacht. Und dann sind die HEW übernommen worden von Vattenfall damals. Und daraus ist diese vierte Kraft entstanden, also das, was hier in Deutschland dann eben aus FEAG, Laubag, BEWAG, HEW entstanden ist. Und dann war ich in Summe bis 2017 inklusive beim Vattenfall-Konzern und da in ganz vielen Funktionen im Netz. Hab M&A gemacht, hab Kundenservice gemacht, war Finanzvorstand in Deutschland zunächst, hab dann den Großhandel, der Gesamt-Vattenfall geleitet 5 Jahre lang und war dann zuletzt Finanzvorstand in Schweden und hab dann irgendwann einen Anruf bekommen. Ob ich nicht jetzt mal meinen Traumjob machen möchte, nämlich als Vorstandsvorsitzender der EWE anzutreten. Und das ging dann ziemlich schnell, weil wieder Norddeutschland, dass ich sagte, ja klar, möchte ich gerne. Und das hat dann zum Glück funktioniert. Und so bin ich jetzt seit 2018 hier in Oldenburg und fühle mich richtig wohl.
Großartig. Jetzt haben Sie so oft Norddeutschland betont. Sind Sie denn Norddeutscher oder?
Nein, bin ich nicht. Wobei ich jetzt inzwischen mehr Zeit in Norddeutschland in meinem Leben verbracht habe, als da, wo ich herkomme. Und das ist die Mosel, Krochem an der Mosel. Wunderschöner Ort. Und das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie da bewusst weggegangen bin, weil ich Krochem nicht gut fand. Aber es hat mich halt irgendwie immer hinten geschlagen. Und ich sage manchmal, hätte man mir jetzt dann 2017 eine ähnliche Position in Süddeutschland angeboten, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, ehrlich gesagt. Weil ich habe mich bei Vattenfall auch sehr wohl gefühlt. Aber das hier war sozusagen Volltreffer.
Das ist ganz spannend, weil also wer den Podcast öfters hört, der hat jetzt in den letzten Folgen, ich habe jetzt heute auch auf LinkedIn schon einen ganz entsetzten Kommentar dazu gekriegt, nämlich festgestellt, dass ich eigentlich geborener Schwabe bin aus dem Raum Stuttgart und ich bin auch viel, viel länger schon da raus. Und ich wüsste gerade ehrlich gesagt auch nicht, ob ich wirklich dahin zurück wollen würde. Also mal in Urlaub und zu besuchen und so genieße ich das immer total, aber irgendwie so das Norddeutsche, das ist schon so im Alltag eigentlich ganz, ganz nett.
Ja, man ist ja irgendwie so sozialisiert. Ich habe ja auch in Skandinavien dann gelebt. Das ist ja auch ein bisschen ähnlich. Und ich weiß nicht, also ich fühle mich damit wohl. Und ja, abgesehen davon, jetzt kann man über Wetter und Klima natürlich lange reden. Aber ich habe mittlerweile auch viele Mitarbeitende hier, die sagen, ich bin tatsächlich aus dem Süden nach dem Norden gezogen, weil es hier angenehmeres Klima ist, ist nicht so heiß im Sommer, Freizeitwert ist auch hoch, klar gibt es keine Berge, okay, aber ansonsten gibt es ja ziemlich viel, was echt Spaß macht.
Ich wollte gerade sagen, die ostfriesischen Inseln sind super nah und also von daher, das ist fast besser als die Berge.
So. Mein einziges Trauma ist Motorradfahren. Ich liebe ja Motorrad zu fahren und habe das hier fast dran gegeben, weil
keine Kurven.
Bis hier mal die erste Kurve kommt, ist echt lang hin und da liebe ich mir doch Mosel, Eifel, Hunsrück, ja.
Ja gut, da können ja dann die Urlaube verdienen. Jetzt habe ich doch was Privates rausgekitzelt, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir schon gesagt, EWE und das Stichwort Energie wurde jetzt gerade schon betont. Ich habe gesagt, der größte kommunale Energieversorger oder einer der größten. Vielleicht mal so in ein paar Stichworten, was ist die EWE, was macht ihr genau, was ist das Angebot?
Also wir sind ein integrierter Energieversorger, wie das klassisch heißt. Also wir haben sehr viele Sparten, komme ich vielleicht gleich ganz kurz zu. Sind mit einem klaren regionalen Fokus auf Nordwestdeutschland gestartet. Darum Ems-Weser-Elbe-Gebiet, also sprich von Holland bis Hamburg, sage ich immer etwas für die vielleicht süddeutschen Zuhörer. Das ist das Gebiet, das wir abdecken. In dem Bereich haben wir eben Energienetze, sind einer der größten Strom- und Gasnetzbetreiber, haben also etwa 80.000 Kilometer Stromnetze, 60.000 Kilometer Gasnetze, die wir betreiben, haben Gasspeicher, große Untergrundspeicher, die wir hier betreiben, haben auch großen Energievertrieb klassischerweise, haben ein Telekommunikationsbusiness, wo wir auch 700.000 Kunden haben, bauen da eben Glasfaser aus, also sind sehr stark im Glasfaserausbau, haben ein paar Wasseraktivitäten. Bremen hört auch zum EWE-Konzern, die SWB, dort eben viel Fernwärmeversorgung, Müllverbrennung und dann haben wir neue Themen. Wir haben eine große Tochterfirma gemeinsam mit der Alois-Bobben-Stiftung, der Mutter der Enercon, wo wir eben Onshore-Wind entwickeln, haben fast 2.500 Megawatt Onshore-Wind, die in Betrieb sind und entwickeln das weiter. haben mit unserer EWE Go, hoffentlich bekannt, Tochter, einen sehr starken Auftritt beim Thema Schnellladeinfrastruktur.
Und die dann ja auch bundesweit, wenn ich das
die
richtig
bundesweit,
sehe.
Die also, bundesweit, genau. Ja. Also beispielsweise finden Sie perspektivisch an allen McDonald's-Standorten, wo Sie mal hinfahren, dann eine EWE Go-Ladesäule. Und haben auch ein neues Geschäftsfeld aufgelegt, das ist das Thema Wasserstoff, weil wir hier in der Region sind, wir nennen das Powerhouse Nord oder ich sage manchmal der Ruhrpott von morgen, aber in sauber. Also eine Region, wo wir einfach ganz viel gute Voraussetzungen haben, grüne Energie in Nutzen zu bringen und unter anderem mit Wasserstoff. Also man sieht da ein breites Spektrum, haben mittlerweile etwa 11.000 Mitarbeitende und sind im mehrheitlich im kommunalen Besitz. Also haben 17 Landkreise, 4 kreisfreie Städte, die unsere Eigentümer sind zu 74% und noch mit 26% einen französischen Infrastrukturfonds Ardian, die auch beteiligt sind und sind halt eben als AG aufgesetzt, aber eben nicht börsennotiert.
Ja, das ist in der Tat ein Riesenportfolio. Allein die Zahl der Mitarbeitenden zeigt auch so ein bisschen die Größe. Das muss man immer so ein bisschen erklären für diejenigen, die, weiß ich, jetzt in München oder in Stuttgart oder sonst wo sitzen und vielleicht nur die EWE Go Ladesäulen kennen. Also was da dahinter hängt, das ist schon enorm. Ist es denn jetzt der größte kommunale Energieversorger oder?
Ehrlich gesagt ist mir das egal. jetzt können Sie mal entscheiden, ob Sie die MBW als Kommunal-Energieversorger bezeichnen oder nicht. Wenn ja, dann sind die deutlich größer als wir, ganz klar. Und dann kommen wir. So würde ich das mal grob einsortieren. Aber ehrlich gesagt, wer ist der Größte, Schnellste, Hellste, ist mir egal. Ich will ja, dass wir einen guten Job machen. Wir müssen hier in der Region einen guten Job machen. Wir müssen unsere Kunden überzeugen. Wir haben total spannende Wachstumsfelder, in denen wir dran sind. Wir haben 6 Bereiche, in denen wir expandieren wollen. Wir haben unsere Investitionen in den letzten Jahren verdreifacht und streben an, das auch weiterzufahren. Das ist schon ziemlich Kraftanstrengung und am Ende überzeuge ich meine Kunden, indem ich denen gute Angebote mache und daraus ergibt sich vielleicht Größe oder nicht und natürlich mit der kommunalen Anteilseignerschaft natürlich auch eine gewisse Herausforderung, nenne ich das jetzt mal, bezüglich der Kapitalbeschaffung, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu kommen, die aber auch ganz viele andere kommunale Unternehmen trifft, zu sagen, wie kann ich denn dieses Wachstum finanzieren?
Absolut, ja. Was so meine erste richtige inhaltliche Frage wäre, also Sie haben ja so eine ganz spannende Doppelrolle als CEO von der EWE und dann eben als Präsident des BDEW. Jetzt dieses riesige Thema Energiewende oder Energie generell, das wurde noch nie so doll diskutiert, glaube ich, wie in den letzten 5 Jahren durch verschiedene Veränderungen, die wir hatten. Geopolitische Situation hat sich verändert, die Preise, die zwischendurch explodiert sind und dieses ganze Thema Klimawandel, was sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja dramatisch gewandelt hat. Was würden Sie denn aus dieser Perspektive sagen? Wo stehen wir gerade bei der Energiewende? Vielleicht so selber auch als EWE, aber so auch grundsätzlich.
Also ich fange mit dem Grundsätzlichen an. Ich glaube tatsächlich, wir stehen an einem entscheidenden Punkt in dem Thema. Warum? Weil wir A, merken, wie stark die Folgen von Klimawandel spürbar werden, jedes Jahr mehr. Merken wir an Mitteltemperaturen, an Wetterphänomenen, die wir sonst nicht hatten und, also an ganz vielen Themen. Wir haben eine Klarheit, dass das menschengemacht ist. Wir haben eine Klarheit, dass wir was dagegen tun können. Ja, wir wissen, dass Deutschland nur 2% am globalen Treibhausgasausstoß beteiligt ist. Aber zweitens wissen wir auch, dass wir in Deutschland schon viele, viele Dinge auf den Weg gebracht haben, die inzwischen global auch kopiert werden. Nehmen wir mal den Solarboom. Hätte es den so schnell in der Form gegeben, wenn Deutschland nicht sehr klar früh da reingegangen wäre? Kann man in Frage stellen. Also das ist mal der eine Teil. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, nachdem wir mal in 2017 so einen richtigen Fadenriss hatten, fand ich, dass wir, wenn wir das wollen, ein gutes Momentum kreieren können. Wir haben ein Momentum in den letzten Jahren geschaffen durch massive Beschleunigung, auch sicher befördert durch die Erkenntnis, das ist nicht nur ein Thema, wir retten die Welt, sondern es ist auch ein Thema von Abhängigkeiten, von Resilienz gegen Importe und ein Stück weit davon, dass wir eine Perspektive brauchen, wie wir weniger abhängig werden. Und das Momentum zu halten, das halte ich für extrem wichtig und hilfreich. Und kommen wir gleich auch noch zu, da mache ich mir schon ein paar Sorgen, ob wir das jetzt aufrechterhalten, weil die Diskussion, die jetzt gerade stattfindet, die sehe ich zum Teil mit Sorge, weil im Moment eine Vermischung passiert. Hohe Energiepreise sind ein Thema, das wir lösen müssen. Das wird aber gefühlt allein auf die Energiewende geschoben. Völliger Quatsch. Die hohen Energiepreise kommen zum ganz großen Teil aus den hohen Importkosten, die wir für auch heute importiertes Erdgas haben, die halt Faktor 2, 2,5 über dem liegen, was wir vor der Krise hatten. Und das wird überlagert von dem zusätzlichen Ausbau für Infrastruktur, für die Alternative, die wir aufbauen wollen. Aber man schiebt sozusagen den schwarzen Peter einseitig diesem Umbau in die Schuhe und das halte ich für fatal. Ja.
Das finde ich auch ein extrem spannendes Thema. Da will ich auf jeden Fall gleich nochmal kommen auf diese letztlich das kommunikative Desaster, was da in den letzten Jahren stattgefunden hat, in meinen Augen. Aber ich fand gerade so spannend, Sie haben gesagt, wir haben ein Momentum und ich habe eher den Eindruck, Sie haben das ja gerade schon so ein bisschen relativiert auch, aber ich will da nochmal drauf zurückkommen. Ich habe ja eher den Eindruck, wir haben ja gerade kein Momentum mehr, also jedenfalls gesellschaftlich nicht mehr. Also vor 5 Jahren, als Greta Thunberg noch für Klimawandel stand und nicht für andere fragwürdige Dinge, da hatten wir plötzlich eine Riesenbewegung, ja, also fast auch eine Jugendbewegung, die dieses Thema vorangetrieben hat. Nicht nur in Deutschland, europaweit, weltweit. Das ist ja komplett weg eigentlich.
Okay, da muss ich mich präzisieren. In der Tat, das eine ist das kommunikativ-gesellschaftliche Momentum, das andere ist das energiewirtschaftliche Momentum, nenne ich das jetzt mal kurz. Auch basierend auf dem starken Moment, das wir in der Öffentlichkeit auch hatten, sind ja viele Initiativen auch von Politik angeschoben worden, um Beschleunigung von Ausbau und Umbau hinzubringen. Und das Momentum ist jetzt bei uns in der Wirtschaft spürbar. Beispiel EWE, als ich hier anfing, hatten wir Investitionen Größenordnung von 500 Millionen pro Jahr in Infrastruktur. Wir haben im vorletzten Jahr 1,1 Milliarden, im letzten Jahr 1,3 Milliarden investiert. Und wir wollen das auf eine jährliche Investitionsleistung von etwa 1,5 Milliarden weiter steigern und das für die nächsten 10 Jahre mal locker. Das meine ich mit Momentum. Und wir haben auch sehr konkrete Pläne, wie wir das machen. Richtig ist, jetzt findet eine gesellschaftliche Debatte statt in diesem berühmten Zieldreieck, was wir in der Energiewirtschaft haben. Also wir müssen ein Trilemma lösen. Dilemmata reichen uns nicht. Also ein Trilemma lösen, nämlich wir müssen bezahlbare Energie liefern. Sie soll Nachhaltigkeit beinhalten, also am Ende Klimaneutralität befördern und sie soll eine hohe Versorgungssicherheit jederzeit abbilden, also keine Ausfälle. So, und es ist gefühlt in der letzten Zeit ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit passiert. Wir haben ein Stück weit das Problem übersehen, dass wir erklären müssen, dass das natürlich auch Kosten verursacht. Und diese Kosten sind ein Stück weit aus dem Blick gekommen. Man hat das zu einseitig nur auf den Ausbau und Ausbauziele gesetzt und egal, was es kostet. Beispiel Erdverkabelung. Wir haben beschlossen, damit es schnell geht, packen wir die Freileitung unter die Erde. Kostet Faktor 5 bis 8, haben wir immer der Politik erzählt. Hat Politik gesagt, kein Problem, Attacke machen.
Ja.
So, jetzt sagen alle, oh, die Energiepreise sind so, der Netzausbau ist zu teuer. Überraschung. Ja. Und das müssen wir wieder einfangen. Und da ist es gut, dass wir jetzt darüber eine Debatte führen. Aber nochmal, das ist ein Baustein. Ein Großteil der Kostensteigerung, die wir gerade im Energiebereich haben oder Gaspreisbremse und so weiter, was wir alles zu tun hatten, kommt daraus, dass wir für importiertes Gas eben nicht mehr 15 bis 20 Euro zahlen, sondern irgendwie 35 bis 45 Euro heute.
Ja.
Und das ist ein Teil der Gleichung. Und ich finde, das kommt ein Stück weit zu kurz. Was wollen wir denn nach vorne raus?
Aber wie erklären Sie sich dann vielleicht mit einer langfristigen Brille auf, langfristig strategisch gedacht, dass es ja eben nicht nur ein kommunikativer Rückschritt gerade in der Gesellschaft ist, sondern ja auch teilweise in den Industrieunternehmen. Also, ne, also ohne jetzt Namen zu nennen, ein großer Stahlverarbeiter hat jetzt gerade angekündigt, eben ja den grünen Stahl eben doch nicht umsetzen zu wollen, was dann ja wieder massive Auswirkungen letztlich auch auf die Energiewirtschaft hat, weil die sagen damit ja letztlich, wir setzen auf Gas.
Das habe ich so nicht gehört, aber ich mache mal einen Schritt zurück. Ich glaube erstmal, dass ich mit fast allen Kunden, mit denen ich rede, und da ist eine große Industrie, Mittelstand, ein sehr breites Spektrum, dass die alle gesagt haben, okay, das Thema Klimaneutralität, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema, auch weil wir da eine persönliche, jeder von uns hier, eine persönliche Verantwortung hat, man irgendwann seinen Kindern oder seinen Enkelkindern hoffentlich zu erklären, was wir denn hier veranstaltet haben. Und dass wir eine echte Chance haben, auch was dran zu tun. Und zwar so, dass es auch nicht die Wirtschaft ruiniert. So, und dass wir das so machen müssen, dass wir eine stabile Wirtschaft haben, ist auch klar. Weil ohne Wirtschaft gibt es kein Fundament, mit dem wir das alles bezahlen können. Also ist klar. Deshalb jetzt zu sagen, wir stellen das ganze Projekt in Frage und sagen, wir alles nur Spaß, wir gehen wieder zurück auf Kohle, Öl und Erdgas. Nein. Und Unsinn, auch die ganze Industrie, mit der ich spreche, sagt, nein, sie haben massive Investitionen, Ideen, Pläne, wie sie das umsetzen können. Sie sagen, es muss aber dann irgendwo in der Balance sein, es muss bezahlbar sein und wir brauchen einen klaren Rahmen. Darum ist es wichtig, an diesem Ziel festzuhalten. Ob das dann auf ein Jahr genau getroffen wird, ist egal. Aber zu sagen, wir haben ein Ziel, wir haben eine Ambition. Bitte nicht den Weg dahin zu kleinteilig zu pflastern. gibt uns die Flexibilität, da auch kreativ zu sein und Ideen zu entwickeln. Und nicht jetzt schon bitte die letzten 5% planen, lass uns erstmal vorne auf die 80% schießen. So, und jetzt gibt's Konzerne, die sagen, ich gehe eine bestimmte Route nicht bei dem Thema Erzeugung von Stahl mithilfe von Wasserstoffdirektreduktion. Mhm. Es gibt andere Stahlkonzerne, die sehen das anders. Die sind dabei schon zu investieren, weil sie sagen, wir wollen eine tiefe Wertschöpfung in Deutschland halten. Natürlich kann ich sagen, ich importiere diesen sogenannten Eisenschwamm, also das Vorprodukt, was ich ansonsten in dieser Direktreduktion herstellen würde, und kann dann trotzdem grünen Stahl herstellen, mhm, wenn ich eben an einem anderen Ort der Welt diesen Eisenschwamm mit grüner Energie erzeuge und dann hier über einen Elektrolichtbogenofen entsprechend veredle, verarbeite und dann zu entsprechenden Stahlprodukten, Stahlqualitäten, mhm, stelle. Das ist also kein Abgesang auf Grünstahl, aber wir müssen es eben so gestalten, in einem Übergang, dass es funktioniert. Da gehören grüne Leitmärkte dazu beispielsweise. Da hört auch im Moment noch Förderung zu und wenn ich das auch noch draufpacken darf. Wir haben jetzt eben, wie gesagt, die Situation, wir haben einen hohen, ich sage mal, Preisschock aufgrund, ja, der internationalen Preise für Gas, die dann auch in Strom sich übersetzen. Und ergänzt wird das Ganze mit einem sehr intensiven Investitionsschub für den Umbau des Systems auf Elektrifizierung hin zu Erneuerbaren, der uns dann eine höhere Unabhängigkeit und aber auch eine hohe Resilienz sichert.
Ja.
Und die Kosten für diesen Infrastrukturumbau, der manifestiert sich im Moment in hohen Netzentgelten, weil die müssen ja umgelegt werden auf die Verbraucher. Mit einem Hochlauf der Elektrifizierung werde ich auch einen Hochlauf am Stromverbrauch haben. Die Strukturen, die wir jetzt bauen, sind natürlich gebaut für diesen zukünftigen Bedarf. Die Kosten werden sich verteilen auf ein viel breiteres Nutzungsverhalten, also auf mehr Kilowattstunden auf Deutsch gesagt. Ja, also die Kosten pro Kilowattstunde werden sich relativieren. Nicht heute, aber in 5 bis 10 Jahren auf jeden Fall. Und wir werden dann auch weniger Importabhängigkeiten haben. Wahrscheinlich werden sich dann damit auch Großhandelspreise für Gas deutlich reduzieren. Wir werden weniger Öl brauchen, weil wir eben elektrisch fahren und nicht mit Öl. So, und wenn man das dann zusammennimmt, haben wir im Moment in den nächsten 5 bis 10 Jahren tatsächlich eine Situation, wo wir eine hohe Kostenbelastung haben, die aber sehr klar perspektivisch nach unten gehen wird.
Ja.
Und in der Phase zu sagen, hier muss Politik handeln und jetzt reingehen und die Wirtschaft ein Stück weit von diesem, nennen wir das mal, doppelten Preisschock, wenn man so will, entlasten, um diesen Übergang gut zu gestalten. Das halte ich für richtig.
Ja.
Ja, aber deshalb das Gesamtprojekt in Frage zu stellen, halte ich für kompletten Blödsinn. Das will ich auch immer sehr laut sagen. Da sind wir, glaube ich, viel zu weit und würden uns einen Bärendienst leisten, wenn wir jetzt plötzlich anfangen, nach Alternativen zu suchen.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich, um das mal auf dieses schöne Thema Leadership zu bringen, was ich ja hier immer wieder auch sehr stark behandle. Das ist, wenn man das jetzt mal so aus einer Perspektive eines Vorstands von einem großen Industrieunternehmen sieht, ich glaube, das ist eine zutiefst strategische Frage, die auch damit zu tun hat, wie kann ich vielleicht diese kurzfristigen Probleme, die damit verbunden sind, auch irgendwie abfedern oder auch durchsetzen gegenüber Stakeholdern, gegenüber Shareholdern im Zweifel auch, die dann vielleicht ein bisschen unruhig werden. Aber in dem Wissen ja, wenn ich jetzt das gut mache, dann stehe ich in 5, 6, 7 Jahren wahrscheinlich viel, viel stärker da als diejenigen, die jetzt gerade zurückzucken. Aber ich kann mir gut vorstellen, das ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, eben dann in dem Moment die Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, es ist eh gerade alles schwierig, das kommt jetzt noch dazu, aber das müssen wir trotzdem durchziehen.
Ja, es ist ein hohes Maß an Innovation, was da als Potenzial liegt, aber klar muss ich Mut haben.
Ja.
Stichwort Mut. Wir haben im letzten Jahr entschieden, etwa 800 Millionen Euro in Wasserstoff zu investieren. Also in Elektrolyse, ja, in Pipelines, in Speicher, die sind im Bau.
Ja.
Und dann, Sie haben vorhin erwähnt, die Meldung, dass eben ein großer Stahlkonzern sagt, er möchte jetzt nicht die Wasserstoffroute für seine Herstellung gehen. Im Moment.
Ja.
Das muss ja nicht für immer sein, aber im Moment. Und wir haben natürlich dann daraufhin eine Investition, die wir in Bremen vorhatten, für eine 50 MW Elektrolyse, an dem Standort jetzt auf Eis gelegt. Die hatten wir noch nicht getroffen, weil wir eben genau darauf gewartet haben, wie der Kunde sich aufstellt. Die anderen Themen laufen aber und die werden wir auch weiter treiben, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass uns das perspektivisch ganz nach vorne bringt, weil es ohne grüne Moleküle, Stichwort Wasserstoff, aus grüner Herstellung nicht funktionieren wird, weil wir ein hochregeneratives System haben, das rein elektrisch nicht funktionieren wird. Wir müssen diese Balance zwischen dem angebotsorientierten Produktionsverhältnis bei Wind und PV, also das ist immer, wenn die Sonne und der Wind da sind, dann wird halt produziert. Und der Nachfrageseite nach Strom beispielsweise, die ja immer dann ist, wenn ich produzieren will und nicht, wenn zufällig Wind und Sonne da sind. Und diese Brücke, die müssen ja. wir unter anderem mit grünen Gasen und großen Speichervolumen, also Flexibilitäten in der Speicherung glätten. Und das ist der Schlüssel Wasserstoff. Ja, und deshalb glaube ich auch da dran. Und manchmal wird ja so bemüht, dieses Bild auf hoher See, wir sind jetzt in stürmischer See und so weiter. Jetzt kann ich wieder auf meine Seefahrerkarriere kommen. Was mache ich denn, wenn ich auf hoher See bin und laufe auf einen Sturm zu? Sag ich, oh, ganz schnell zurück in den Hafen oder ich fahre woanders hin. Kann man machen, wird man aber nicht erfolgreich sein. Sondern was mache ich? Ich überlege mir, okay, schottendicht, vielleicht ein bisschen Fahrt verlangsamen, den Kurs korrigieren, indem ich um das Sturmtief vielleicht rum, statt mitten durchzufahren. Aber mein Ziel, wenn ich nach New York will, ist weiterhin New York, weil da ist meine Ladung gebraucht und da wird sie mir bezahlt. Und nicht, wenn ich dann stattdessen nach Brasilien fahre, da kriege ich kein Geld für.
Ja.
Also so ein Bild würde ich dann mal, so schräg es immer ist, bemühen und sagen, lass uns bitte das Ziel nicht aus den Augen verlieren, lass uns smart sein, wie wir da hinkommen, aber bitte Fokus behalten.
Ich finde es einen ganz großartigen Impuls, weil das ist das, was wo ich den in den letzten Monaten ganz besonders das Gefühl habe, dass das komplett aus dem Blick gerät bei ganz, ganz vielen. Also ich will es jetzt auch nicht mal auf die Bundesregierung gerade, weil da habe ich das Gefühl, dass sich gerade doch einiges sehr Positives tut. Schauen wir mal, wie sich das dann so auf Dauer wirklich entwickelt. Die sind jetzt ja noch nicht lange im Amt. Aber grundsätzlich so dieses Ziel im Blick zu behalten und dann auch zu wissen, was man tun muss, um dahin zu kommen, das ist sowohl auf Seite der Industrie und Wirtschaft als auch auf Politikseite und auch ganz stark, ehrlich gesagt, auf gesellschaftlicher Seite bei den ganz normalen Menschen, so wie ich, ist das, glaube ich, komplett aus dem Blick geraten. Und ich habe immer so das Gefühl, dann kommen so plötzlich so schnelle Ereignisse. Wir hatten jetzt, während wir das aufnehmen, ist dieser Konflikt zwischen Israel und den USA auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite noch relativ frisch. Und ich weiß noch, vor ein paar Tagen gab es dann diese große Diskussion, was, wenn da der Iran jetzt die Seefahrtswege dicht macht, dann rauschen die Energiepreise wieder rauf und plötzlich haben wieder ganz viele Leute von Autarkie gesprochen und dass wir mehr tun müssen. Und in 3 Wochen ist das schon wieder vergessen. So, und dieses Ziel im Blick zu behalten, das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
Ja, und es ist ja nicht nur, also einmal dieses Thema Autarkie. Wir haben gerade in der globalen Situation gemerkt, wie viel Abhängigkeiten wir haben. Ja, seltene genau. Erden,
Gasimporte,
was noch alles. Also ist ja eine Riesenlatte. Klar, wenn wir schlecht beraten zu sagen, wir wollen jetzt komplett autark sein und jeder puzzelt vor sich hin. Wir merken schon, dass es eine gut vernetzte Welt einfach besser ist. Das ist anders, als Herr Trump das vielleicht sich vorstellt. Sondern es gibt Win-Win-Situationen, wenn man eben Produktionen so optimiert, dass man eben sich Skaleneffekte holt.
Ja.
Trotzdem, wenn wir sagen, wir müssen wehrhafter sein in Europa, und wir wollen das auch sein, dann werden wir über eine geringere Abhängigkeit, nie eine Nullabhängigkeit, schon, glaube ich, auch bei Energie reden müssen. Heute oder in der Vergangenheit hat Deutschland etwa 70% seiner gesamten Energie, die in Deutschland verbraucht wurde, importiert.
Ja.
So, und das fossil im Wesentlichen, plus Uran. So, und in Zukunft werden wir vielleicht auf einen Anteil kommen, der liegt vielleicht bei 40% oder ja. irgendwas Richtung 30, aber nicht weniger. Aber wir werden eben einen größeren Anteil auch selbst haben. Und wenn ich mir das mal kurz vorstelle, wir wollen hier ein riesen Investitionsprogramm für Schiene, Brücken, Militärausgaben und was noch alles machen, dann sehe ich da immer ganz viel Stahl, nur mal an dem Beispiel wieder zu bleiben. Und dann sage ich so, okay, also wir wollen jetzt Panzer bauen und den Stahl dafür, den importieren wir dann aus Russland und aus China. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Oder?
Ich sehe da so einen leichten Zielkonflikt.
Ja, und das spricht nicht gegen sehr integrierten internationalen Handel, aber ich finde, die Balance macht es dann. Und wie gesagt, das andere ist halt eben auch, wir zahlen einen hohen Preis für Energieimporte, auch die Volatilität, die wir damit uns einkaufen. Und wir haben jetzt mal einen anderen Weg begonnen in Deutschland, als es vielleicht Frankreich getan hat, jetzt mit beispielsweise Kernkraft. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir eben sehr weit sind und ich glaube, der Weg zurück ist deutlich teurer als der Weg nach vorne.
Ja.
Und auch, das ist jetzt zwar ein abgedroschener Satz, aber die Kosten vom Nichthandeln werden deutlich, deutlich höher sein als die Kosten, die wir jetzt haben, wenn wir handeln, im Blick auf Klimafolgen, Klimaschutz, aber auch im Blick auf Aufbau eines gut funktionierenden, stabilen, sicheren, nachhaltigen Energiesystems.
Und ich glaube auch so, was wirtschaftliche Chancen betrifft, ist das so ein ähnlicher Bereich. Also letztlich bietet ja dieses ganze Themenfeld gigantische Chancen für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland, wo ja ganz viel Know-how ist und wo Innovationen ganz oft eben auch ja weiterentwickelt worden sind. Häufig haben wir dann manchmal nicht den Mut gehabt, das dann noch bis zum Ende durchzuziehen, wenn ich mal so an so Sachen wie den Transrapid denke oder auch die Solarindustrie, die hier irgendwie mal ganz toll angefangen hat und jetzt ist davon nichts mehr übrig. Aber ganz häufig ist da, glaube ich, so ein Henne-Ei-Problem, habe ich den Eindruck. Das ist so, bei Wasserstoff klingelt mir das gerade in dem Ohr. Also ich komme ja ursprünglich aus der Politik und ich weiß noch, vor vielen Jahren, ich habe ganz früher mal in Büros von Abgeordneten gearbeitet, als Büroleiter, als Pressemensch und so weiter. Und wir hatten schon irgendwie Anfang der 2000er, das war in Nordrhein-Westfalen, war dieses Thema Wasserstoff ständig. Wir müssen hier zur Wasserstoffregion werden und Wasserstoff hier und Wasserstoff da. Und das große Problem war immer, dass die eine Seite gesagt hat, wir können in Wasserstoff nicht investieren, weil es gibt niemanden, der ihn abnimmt. Und die anderen haben uns gesagt, wir können nicht auf Wasserstoff setzen, weil es gibt niemanden, der uns ihn bringt und gibt und zur Verfügung stellt. So, und das Gleiche haben wir bei Elektromobilität. Die einen sagen, ja, total super, Elektromobilität, ich würde ja gerne, aber das Ladenetz. Und die anderen sagen, wir können das Ladenetz nicht ausbauen, weil es sind ja noch nicht genügend Leute, die das nutzen. Und ich glaube, das hat doch auch ganz viel wieder mit vielleicht so einer gewissen strategischen Sicht und auch als, um jetzt wieder bei diesem Bild zu bleiben, als Kapitän zu wissen, wo ist New York, wo muss ich da hin und wo muss ich da vielleicht auch mal durch unsicheres Fahrwasser, aber ich muss da durch, um das zu erreichen. Und dann auch den Mut zu haben, vielleicht mal in Vorleistung zu gehen. Oder wie würden Sie das sehen?
Ja, also kurz mal Stichwort Wasserstoff. Also ja. Wir haben es ja auch überlegt und haben es schon ein paar Mal gefühlt, gescheitert. Ja. Also irgendwie, warum soll es jetzt besser sein? So, da gibt es halt ein paar andere Voraussetzungen, wo wir jetzt stehen. Erstens sagen wir, Wasserstoff, so war das die Vergangenheit, ist ja nicht nur Energieträger, sondern auch Rohstoff. Wir haben heute einen Verbrauch von 1,5 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr in Deutschland. Heute. Da haben wir noch nichts Neues gemacht, noch nichts vergrünt, noch gar nichts. Ganz viel im Raffineriebereich, Düngemittel und. So, das sind also etwa 50 Terawattstunden im Energieäquivalent. Also schon eine große Menge. Dann sagen wir, Wasserstoff ist Energieträger. Ich kann also sehr gut auch als Importenergie zukünftig auf Wasserstoff setzen. Eventuell in Form von sogenannten Derivaten wie Ammoniak, also über Stickstoff sozusagen als Träger. Und das Dritte ist, ich kann Wasserstoff eben aus überschüssigen erneuerbaren Strom, den wir perspektivisch nicht nur heute, sondern auch in Zukunft haben werden, weil wir nicht immer nur die Leistung bauen, die wir in der Spitze brauchen, sondern eben in vielen Zeiten eben auch eine stabile Versorgung haben wollen, eben überbauen das System und dort an den Stellen, wo wir eben sehr große Überschüsse generieren an grünem Strom, den Wasserstoff eben umwandeln aus dem Strom in Wasserstoff. Dazu brauchen wir Wasser, da brauchen wir große Speicher, in denen wir den einlagern können. Und dann eben wieder in Nutzung bringen, wenn wir es brauchen. Stichwort Dunkelflaute können wir damit überbrücken. So, und jetzt haben wir natürlich hier geschaut im Norden Deutschlands, wo wir jetzt hier sind, haben wir die Küste und den Wind an Land, also große Überschüsse an grünem Strom. Daher dieser Ruhrpott von morgen. Wir sitzen auf der grünen Energie, die wir brauchen. Zweitens, wir haben die Importkante, wo wir potenziell Importe haben. Wir haben große Kavernenspeicher, die es hier in besonderem Maße gibt in der Region, wo wir eben die Einspeicherung haben. Eine Kaverne, also EWE betreibt 39 davon. Eine davon ist so groß, da können Sie einfach einen Eiffelturm reinschieben.
Vielleicht einmal für diejenigen, die da nicht im Thema sind, was ist eine Kaverne?
Eine Kaverne ist also ein Hohlraum in einem Salzstock tief unter der Erde. Fängt so bei meistens 700 Metern an und geht dann irgendwie nochmal 300 bis 500 Meter weiter runter in diesen Salzstock. Und das Schöne an Salz ist, Salz dichtet sich selber ab. Also sobald irgendwie eine Feuchtigkeit kommt, dichtet eben diese Feuchtigkeit dieses Salz auch ab. Darüber sind Tonschichten. Das heißt, da speichern wir heute in großen Mengen eben Erdgas oder auch Öl, in der Vergangenheit heute eher Erdgas ein, um dort Reserven für die Winterzeit zu haben. Und das kann ich eben auch für Wasserstoff nutzen. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen, um Wasserstoff als Rohstoff grün zu machen, den er heute schon bedarf. Wir haben es als Transportmedium, können also Nord-Süd große Energiemengen transportieren, noch viel billiger als das Stromleitungen leisten können. Und wir haben eben dann die Möglichkeit der Speicherung. Und die drei Faktoren, die machen es aus. Und darum haben wir gesagt, wir glauben daran, dass wir hier in der Region sind, wo das geht, weil wir eben auch hier gutes Klima, viel Wasser haben.
Ja.
So, und deshalb bietet sich das ja. Und deshalb setzen wir darauf mit einer mutigen unternehmerischen Entscheidung. Wir haben zum Glück ein Wasserstoffkernnetz. Also erstmal Henne-Ei-Problem. Dazwischen ist die Verbindung zwischen Kunde und Erzeuger. Das ist gelöst, hat die Bundesregierung zum Glück aufgelegt. Das findet sich gerade in Umsetzung. Wir gehen in Elektrolyse, also wir bauen die Erzeugung auf und sprechen mit Kunden, die Abnehmer sein wollen. Da brauchen wir aber eine gute gesetzliche Rahmung. Die ist heute noch nicht so gut, wie wir sie brauchen. Darum ist dieses Stichwort Arcelor, das war der Stahlkonzern, von dem wir vorhin gesprochen haben, es sollte ein Weckruf sein. Das sollte Politik hoffentlich hören, zu sagen, Achtung, es ist schon ziemlich gut, aber es reicht nicht. Wir müssen da nochmal ran und nicht jetzt einfach mit Subventionen totschmeißen, sondern einfach ein paar Regelungen anpassen, das wird jetzt sehr ins Detail gehen, ein paar Regelungen anpassen, die uns das Leben leichter machen und die dazu führen, dass wir die großen Überschussmengen, die wir heute abregeln, bei Windstrom beispielsweise, dass wir die einfach sinnvoll nutzen. Und dann haben wir was Gutes für die Volkswirtschaft, was Gutes für die Umwelt und was Gutes für die Stahlkonzerne getan. Also ich verstehe nicht, warum wir das nicht machen.
Haben Sie ein Beispiel? Also ich klar, eine Regulierungen sind immer extrem komplex und da, ich glaube, ich könnte mir jetzt bis morgen früh reden, aber mal so ein knackiges Beispiel. Was müsste, wenn Sie jetzt einen Wunsch an Katharina Reiche oder wen auch immer in der Bundesregierung oder gehen wir direkt an Friedrich Merz, was sollen die tun?
Also ein Thema, was wir haben, ist, dass wir sagen, Deutschland müsste sich in Brüssel, da sozusagen, ich will jetzt nicht auch Brüssel schimpfen, im Gegenteil, aber da eines der Kernprobleme beispielsweise. Man hat sich mal ausgedacht, dass man sogenannte Bezugskriterien für grünen Wasserstoff definiert. Ja. Also wie muss der Strom sein, damit man daraus grünen Wasserstoff machen darf? Da hat man sich ausgedacht, naja, wenn wir sehr wenig Erneuerbare haben, will ich ja nicht, dass der Wasserstoff jetzt den anderen Abnehmern den wegnimmt. Also sagen wir, du musst einen neuen Windpark in der gleichen Geburtszone hinbauen, der darf auch nicht älter als 3 Jahre sein. Und aus dem Windpark darfst du dann deinen grünen Strom für deinen grünen Wasserstoff nehmen. Sonst ist er nicht grün. So, jetzt haben wir aber eine Situation, dass wir einen massiven Überbau haben. Wir haben Überangebot, wir haben Abregelung, wir haben Redispatch-Kosten, also ja. Vermeidungskosten von Abregelung von Windstrom und Ersatz. Und wir sagen, lass uns doch bitte diesen Überschuss nehmen. Lass uns doch bitte dann, wenn am Strommarkt sehr viel Wind einspeist und die Preise niedrig sind, lass uns dann den Elektrolyseur anschmeißen. Und immer dann, wenn vielleicht deutschlandweit hohe Preise sind, also eigentlich mehr Bedarf an Strom ist, als Angebot ist, auch wenn der Wind weht, lass uns doch dann bitte schön den Windstrom in die Industrie schieben oder sonst was und ich lasse meinen Elektrolyseur stehen, weil ich darf ja in meinen Speicher den Wasserstoff zwischenpuffern. Mhm. Kann meinem Kunden also immer noch ein schönes Geradeausprofil liefern. Das ist nicht erlaubt. Das verteuert den Wasserstoff um 50% und ist ökologisch total fragwürdig, weil ich würde ja lieber Gaskraftwerke verdrängen mit meinem Windpark, statt da jetzt meine Elektrolyse durchnudeln zu lassen, weil das so sein muss.
Und das klingt nach einer relativ einfachen, simplen Lösung, oder?
Das ist total simpel. Ja. Und wir rennen uns da die Hacken ab. Und da würde ich mir von Herrn Merz wünschen, dass er sagt, ich setze mich mal ähnlich wie das andere Länder in einer Nuklearallianz getan haben, für eine Wasserstoffallianz in Europa ein und nehme die Länder, die eben auch bewusst auf Wasserstoff setzen, und sagen, lass uns doch mal die Regularien überprüfen, ob wir nicht das einfacher, schneller, günstiger machen. Und dann kommen wir relativ schnell voran.
Wo wir das heute aufnehmen, er ist heute das erste Mal in seiner Funktion als Bundeskanzler in Brüssel bei der EU. Also von daher, wir hätten das vielleicht doch vorher veröffentlichen sollen, dass er es mitnehmen hätte können. Aber
das hätte wahrscheinlich funktioniert, ja.
Ach, Chance vertan. Aber vielleicht hört er es ja nachträglich noch. Aber ich finde halt immer wieder faszinierend. Also es ist dieses Thema, also letztlich sind wir jetzt bei Bürokratie gerade angelangt. Und immer wieder ist es ja so, dass es, egal welcher Bereich es eigentlich in Deutschland ist, in Wirtschaft, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, dass es so vollkommen simple Sachen gibt, wo jeder sagt mit einem gesunden Menschenverstand, ja klar, warum ist das noch nicht passiert? Aber es passiert halt nicht. Und ich frage mich immer, wo kommen wir mal, also Sie haben vorher dieses schöne Wort Weckruf. Ja, das war jetzt mal wieder ein Weckruf mit ArcelorMittal, aber die haben wir ja ständig. Dass man mal zu so einem Verständnis kommt wieder in der ja letztlich europäischen Politik, was es bedeutet, wirklich Bürokratie abzubauen. Aber ehrlich gesagt, ich sehe da auch noch nicht irgendwie eine Lösung oder sowas. Aber das Thema liegt mir immer sehr am Herzen. Also.
Ja, es ist ein mühsamer Kampf, kann man fast sagen. Ja. Also ich weiß, es ist ein Riesenthema. Unter anderem deshalb habe ich mich auch gerne sozusagen jetzt für diese zweite Rolle im Verband eingesetzt, weil wir natürlich da diese ganzen Vorschläge auch aus einer Industrie raus, also über 2000 Mitgliedsunternehmen in dem Verband, zusammenführen können aus der Praxis und sagen, so, wir können aus der Praxis hautnah vom kleinen Stadtwerk bis zum großen Ölkonzern, Stromkonzern, Mobilitätsbetreiber Beispiele nennen und daraus auch ableiten, wie kann man es besser machen? Was wären die Kosten und was sind die vor allen Dingen vermiedenen Kosten? Mhm. Wie kann man das systemisch mal angehen? Und dann als, wie man sagen, Impulsgeber, Berater auch in Richtung Politik zu sagen, das sind praxiserprobte und bezogene Vorschläge und bitte rede mit uns. Und das tut Politik auch zum Glück, auch Frau Reiche und auch ihr Ministerium, weil wir natürlich da einen sehr relevanten Beitrag leisten können, weil wir es in der Praxis halt eben erleben. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft gut vorangeht.
Wir hätten ja vorher schon mal ganz am Anfang die diversen Kommunikationsdesaster, die wir in den letzten Jahren hatten. Also das Thema Wärmepumpe, dann hatten wir Elektromobilität irgendwie, wo dann plötzlich, okay, das war kein Kommunikationsdesaster, das war ein Desaster seiner ganz eigenen Art, wo dann innerhalb von Tagen plötzlich die Förderung weg war. Aber was mir immer wieder auffällt, ist auf Kommunikation bezogen, dass dieses Thema Energie in Deutschland etwas ist, wo es sehr viel Gefühle und Emotionen gibt bei den Menschen und damit natürlich auch bei den entsprechenden Politikerinnen und Politikern, aber sehr wenig Information. So, also viele Menschen verstehen nicht, wie kommt ein Strompreis zustande. Viele Menschen haben immer noch den Eindruck, wenn wir das Stichwort Wärmepumpe nennen, man wolle ihnen irgendwas wegnehmen und das wird jetzt alles ganz schrecklich. Und Windräder machen doch die Strompreise teurer, was ja Blödsinn ist letztlich, wenn man sich damit beschäftigt. Müsste denn nicht vielleicht, so ein Verband oder auch noch viel mehr Unternehmen da nicht auch nochmal, also jetzt mal wirklich kritisch gefragt, da mal ran, nicht nur sich an die Politik mehr zu wenden, sondern auch tatsächlich mal an die Bevölkerung, weil eigentlich wäre das auch eine politische Aufgabe, aber die tun es nicht. Also die verballhornen das ja häufig immer für ihre parteipolitischen Spielchen. Ne? Dann wird irgendwie auf Habeck und die Wärmepumpe eingedroschen. Ob gerechtfertigt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wirklich mal herzugehen und da auch eine gewisse Bildungsarbeit zu machen, ich glaube, das kann man schon fast so nennen, müsste doch dann vielleicht wenigstens die Wirtschaft mal machen.
Das tun wir auch. Mhm. Aber dazu brauche ich natürlich auch ein Medium, das das transportiert. Mhm. Ja, wir machen hier bei EWE selber Smartgeber-Podcasts beispielsweise, Videoclips, Informationen auf unseren eigenen Portalen. Der Verband macht ganz viele Handreichungen, Erklärstücke, wo wir eben auch aufklären. Aber ich muss jemanden haben, der sagt, ich lese das, schaue das, höre das auch. Und da kann ich natürlich nicht sagen, ich mache jetzt hier einen 100 Millionen Werbeetat und spiele die ganzen Medien mit Anzeigen oder sowas, weiß ich auch nicht. Wir tun das schon sehr. Das Thema ist leider erklärungsbedürftig, genau wie Sie es gerade gesagt haben. Man braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Man kann die Gaspreisbremse leicht erklären. Und das Gebäudeenergiegesetz, Paragraph 71 A bis P, wo dann drin steht, genau das, was Sie gesagt haben, welche Erfüllungsoption habe ich denn, wenn ich jetzt meine Gasheizung vielleicht ersetzen will und nicht die Wärmepumpe will. Da sind ja ganz viele Optionen drin. Genau dieser Mythos, die Wärmepumpe ist die einzige Lösung in dem Heizungsgesetz. Totaler Quatsch, stimmt gar nicht.
Ja.
Wurde aber so behauptet.
Ja.
So, und du musst ja aber trotzdem erklären, warum es möglich ist, hybride Lösungen zu machen oder andere Erfüllungsoptionen. Aber das in so einem Monsterparagraphen, wo wir beide wahrscheinlich schnell daran scheitern, das jemanden draußen auf der Straße zu erklären, egal wie viel Zeit wir haben, das ist halt schon echt schwierig und da helfen vielleicht solche Formate wie hier und heute. Tatsächlich glaube ich, wir haben mit den Themen, die wir angefasst haben, die Möglichkeit, diesen Transformationspfad zu gehen. Ja, der wird Anstrengung kosten, wird auch Geld kosten. Es gibt aber immer noch, und es ist auch gerade jetzt wieder mit dem neuen Haushalt ja bestätigt worden, sehr, sehr gute Förderprogramme für die Umrüstung von Heizungssystemen, weil das ein hocheffektiver Hebel ist und weil natürlich da eine hohe Betroffenheit ist. Mit Energie gehe ich in jedermanns und jeder Fraus Leben rein und treffe die zu Hause. Und deshalb ist es so ein sensibles Thema. Ne?
Und so leicht zu missbrauchen ja einfach. Ne? Also es wurde ja so häufig missbraucht in den letzten Jahren von radikalen Kräften bis hin zu ganz normalen Parteien, die das dann für ihre Zwecke eben versucht haben zu nutzen und damit, glaube ich, auch sehr viel Schaden angerichtet haben. Also vielleicht kommt da ja auch irgendwann mal ein Lerneffekt, aber jetzt komme ich schon wieder ins Träumen und ich glaube, das wird auch nicht passieren.
Gut, wenn man die große Welt verlässt, wir haben ja immer die Frage als EWE, wir sind ja ein regionales Unternehmen und auch ein mehrheitlich kommunales Unternehmen. Wir merken das schon, dass wir hier in der Region einen hohen Vertrauensvorschuss haben, weil wir sind von hier, wir bleiben hier, wir sind nicht morgen weg. Es gibt einige Anbieter, die dann teilweise reingeflogen sind, machen super Angebote, erzählen den Leuten im Himmelsjahrmarkt, dann kam die Krise und dann haben sie ihre Kunden zu Hunderttausenden weggeschmissen, auf Deutsch gesagt, zu uns. Und kaum hat sich dann der Pulverdampf gelegt, dann kommen sie wieder aus dem Busch und sagen, ha, wir können wieder, ne? Und das verunsichert Kunden auch. Die sagen, ey, wem kann ich denn da vertrauen? Und da versuchen wir auch gute Angebote zu machen. Und ich glaube gerade auch die Frage, jetzt schauen wir auf Industrieunternehmen, auch da wieder, die schauen auch, wer hilft mir denn sozusagen in diesen Zeiten als Berater? Früher haben wir, ich sage immer, am Zähler aufgehört zu denken. Da haben wir den Strom oder das Gas bis zu ihrem Zähler geliefert.
Ja.
Und der Rest war uns nicht egal, aber das war dann sozusagen Aufgabe des Kunden. Und heute müssen wir durch den Zähler durchkriechen, sage ich immer zu meinen Leuten. Und wir müssen verstehen, wie der Kunde tickt. Das gilt für den Privatkunden, der vielleicht eine PV-Anlage auf dem Dach hat, einen Speicher im Keller noch hat und sein E-Auto noch laden will. Genauso wie für einen Industriebetrieb, der hochkomplex ist, der seinen Energieverbrauch und seinen sein Profil, wie er Energie verbraucht, optimieren will, um seine Gesamtkosten zu senken. Und wir können ihm dabei helfen, diese Flexibilitäten zu bringen. Und da ist wiederum unsere Region hier im Nordwesten, da dieser Spruch wieder vom Ruhrpott von morgen, ist auch wieder privilegiert, weil wir hier große Mengen an grüner Energie haben. Wir haben Flächen, wir haben gutes Klima, wir haben Wasser, wie gesagt, sind also ein guter Standort. Aber wenn Sie als Industriebetrieb sagen, gehe ich jetzt nach Norden oder Süden, ist das wahrscheinlich kein großes Kriterium, weil die aktuelle Regulierung sagt, ich kann irgendwo hingehen, Strom kostet überall gleich viel und Netzentgelte kosten überall gleich viel, obwohl es wahrscheinlich für das Gesamtsystem einen riesen Unterschied macht, ob Sie nach Norden oder Süden gehen. Und da ist gerade eine Bewegung drin. Ja. Das verändert sich gerade, nicht über dieses Thema Geburtszonen, das halte ich für den falschen Weg, aber tatsächlich über eine Differenzierung zu sagen, wenn sich jemand, egal ob er ein Einspeiser, neues Windrad ist, ob er ein Stromspeicher ist oder ob er ein Industriebetrieb ist, der sich ansiedelt, an die richtige Stelle im System hinsetzt, muss es einen Vor- oder Nachteil geben, weil ich ansonsten diese gesamten Kosten, die dann entstehen, be- oder entlasten, immer sozialisiere. Und das hat zu viel Fehlsteuerung geführt und deshalb sind auch die Energiekosten, jetzt nicht die reinen Kilowattstundenkosten, sondern die Systemkosten für Netzinfrastruktur und Systemstabilitätsvorhaltung, die sind sehr stark gestiegen, weil wir das immer sozialisiert haben. Und wenn ich sage, ich muss Anreize setzen, an den richtigen systemdienlichen Stellen mich anzusiedeln, nehme ich mal so ein Rechenzentrum. Wenn ich das nach Süddeutschland baue, dann ist es so, dass ich da zwar einen schönen Internetknoten habe, aber ich muss den Strom irgendwie von Nord nach Süd transportieren, muss mehr Leitungsbau haben, Hybrid-Dispatch-Kosten, wird alles sozialisiert auf die Allgemeinheit, das merkt das Rechenzentrum nicht. Wäre das im Norden beispielsweise, wo wir auch einen neuen Internetknoten gerade gebaut haben.
Wollte gerade sagen, ja genau. Ja.
So, dann habe ich natürlich viel weniger Netzausbau, viel kürzere Wege, vermeide Redispatch. Das spürt das Rechenzentrum aber nicht. Also muss ich da irgendeinen Anreiz schaffen. Und da gibt es gerade so einen Konsultationsprozess, auch von der Netzagentur, die sagt, um die Systemkosten zu entlasten, muss ich da ran. Und darum, ich merke, dass ich mache gerade ein bisschen Werbung für den Nordwesten. Sind wir, glaube ich, dann hier in einer guten Region, die viel Perspektive hat. Und deshalb fahren wir unsere Investitionen hoch. Nicht, weil ich irgendwie was Falsches geraucht oder getrunken habe. Ne?
Das zeigt einfach nochmal, dass nicht nur so auf einer technologischen Ebene, weiß ich nicht, vielleicht bestimmte Branchen oder Ähnliches, sondern eben, also dass da Riesenchancen liegen, sondern auch für Regionen. Das ist jetzt nicht nur für die Region, wo wir jetzt hier sitzen, sondern auch für viele andere, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo in vielen Bereichen ja heute Wirtschaft eher nicht so stark ist. Das könnte sich dann ja dramatisch ändern in der Zukunft. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial, wahrscheinlich noch sehr, sehr viel zu reden. Ich würde das Thema gerne ein bisschen weg von diesen spannenden Themen nochmal Richtung EWE selber als Unternehmen ein bisschen lenken. Die EWE Sie hatten, glaube ich, gerade 11.000 Mitarbeiter gesagt, ist also ein wirklich großes Unternehmen und gleichzeitig machen Sie ja heute, denke ich mal, allein schon von den Technologien, von den Energieträgern vieles anders als, sagen wir mal, vor 20 Jahren. So. Das bedeutet also, Sie mussten doch viele neue Wege gehen, viel ausprobieren, viel wagen. Letztlich. Also das alles, was wir auch von der Politik ja gerade irgendwie so ein bisschen erwarten. Wie macht man das denn in so einem großen Unternehmen wie der EWE, die dann auch noch unzählige kommunale Eigentümer hat? Wie schafft man da diesen Raum für neue Wege und für Innovationen?
Also das Schöne, das war auch ein Reiz an der EWE, bei EWE ist, dass es hier wirklich eine lange Historie und eine DNA von Innovation, Ausprobieren, Neues entdecken gibt. Das war immer schon so, das fing damit an, dass man irgendwann mal gesagt hat, ich baue hier ein Gasnetz auf. Mhm. Lange, lange her, aber wir waren das erste Unternehmen in Deutschland, das aus den Niederlanden Gas bezogen hat und haben hier angefangen, ein Gasnetz zu bauen. Das war also schon vor, wann war das, in den 60er Jahren, also lange her. Und das war auch eine Innovation zu der Zeit, eine andere. Mhm. Und jetzt sind wir halt in einem anderen Zeitalter. Vielleicht ist auch die Geschwindigkeit von Innovation inzwischen größer. Aber das Gute ist, das ist hier in einem Unternehmen nicht so starr, dass alle sagen, es war immer schon aus Holz und es bleibt aus Holz, sondern hier ist eher so, ja, wir haben es immer schon verändert und wir sind stolz darauf, dass wir Dinge ausprobieren können. Und ich glaube, gerade durch dieses Thema hohen Anteil Erneuerbare, überhaupt nicht mehr, sind wir so gefühlt 10 Jahre vor der Welle. Mhm. Wir haben das, was jetzt in Deutschland diskutiert wird, teilweise schon vor 10 Jahren diskutiert und noch ausprobiert und versucht herauszufinden, wie kann ich denn Elektroautos mit den Batteriespeichern, die sie haben, in ein Energiesystem einbauen und sowas. Und auf dem Spirit kann man viel erreichen. Da gehört es natürlich dazu, dass wir ein tolles Team haben hier, also eine gute Mannschaft bei EWE. sowohl Führungsmannschaft, da ist natürlich auch viel Veränderung, dass man immer schauen, habe ich die richtigen Talente, habe ich die Vielfalt, die ich brauche und gebe ich denen dann den Freiraum, in ihren Feldern auch mal Dinge auszuprobieren. Klar hört dann auch mal dazu, dass was schief geht. Also ein Kollege von mir hat immer gesagt, in dem Wort Innovation steckt insbesondere das Wort No.
Das also, habe ich noch nicht gehört, das ist cool.
Doch, ich muss also auch mal Nein sagen können, wenn ich merke, das funktioniert so nicht. Und nicht sagen, das ist ein Misserfolg, sondern das ist ein Lernpunkt. Ich muss es nur halt einigermaßen schnell machen.
Ja.
Das ist, finde ich, das macht einen Teil aus. Und wir haben eine gute Größe, ne?
Ja.
Also ich habe vorher in einem deutlich größeren Konzern gearbeitet, mit mehreren Ländern. Und da sind Wege manchmal noch länger gewesen. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir das mit einem sehr guten Vertrauensverhältnis mit unserem Aufsichtsrat, wenn wir es gut erklären, können wir auch zeigen, dass es ein Potenzial hat, können wir es auch umsetzen. Ich habe gerade gesprochen, wir haben jetzt die Investitionen fast verdreifacht in den letzten 8 Jahren, die jährlichen Investitionen, weil wir eben auch mit unserem Aufsichtsrat ein gutes Einvernehmen haben, was wir hier entwickeln wollen für die Region, weil wir den allergrößten Teil unserer Investitionen hier in der Region tätigen. Das ist ja lokale Wertschöpfung für Tiefbauer, für Dienstleister, für alles Mögliche, schafft hier Arbeitsplätze. Und dann gibt es dann eben auch eine große Unterstützung für diese Innovationsthemen. Und das macht Spaß und wir sind eben nicht so klein. So, ich sage jetzt mal, dass wir ganz viele Ideen haben, aber nichts auf der Naht haben und vor allen Dingen auch nicht die Menschen, abgesehen vom Geld, die Menschen, die es auch umsetzen können. Und ich sage, da haben wir eine gute Balance zwischen und Firepower flexibel sein. Das ist eine Stärke. Und dazu super spannende Region. Habe ich schon dreimal gesagt, aber das ist halt, es ist ein extrem gutes Umfeld dafür.
Da wäre jetzt meine Nachfrage, also ja, super spannende Region und ich wohne jetzt nicht so weit weg von hier, deshalb kann ich das, glaube ich, immer noch ganz gut sehen, aber für viele in Deutschland ist das, glaube ich, nicht eine Region, die sie sofort auf dem Schirm haben, wenn man jetzt so über...
Ja, vielleicht so Gummistiefel auch, und Fischbrötchen, ne?
Ja, so ein bisschen der Sommerurlaub, genau, und Ostfriesen-Tee. Da Grüße an Dennis Bender von der OTG, der Ostfriesischen Teegesellschaft, der war gerade hier im Podcast. Also ich bin jetzt ganz nah in der Stammregion. Nein, was mich interessieren würde, Sie haben ja gerade schon gesagt, ein tolles Team, gute Leute. Ist es denn, also wie kriegt man die? Also ich kann mir vorstellen, irgendwie so ein cooles, hippes Startup in Berlin, was sich mit Energiethemen auseinandersetzt, die kriegen wahrscheinlich sehr einfach die Leute, die so richtig die voll innovativen Ideen haben und dann so diese riesigen Unternehmen, die vielleicht einen ganz fetten internationalen Namen haben und ihren Sitz irgendwie in der Großstadt und so, die werden es vielleicht auch einfacher haben. Wie machen Sie das? Weil so toll die Region ist, Oldenburg hat jetzt vielleicht nicht jeder auf dem Schirm.
Hatte ich auch nicht vorher und habe mich aber überzeugen lassen, wie schön es hier ist. Wie machen wir das? Hat verschiedene Bausteine. Ein Baustein ist beispielsweise, dass wir erstmal uns eine klare Strategie verordnet haben und gesagt haben, wo wollen wir hin? Wir haben gesagt, wir wollen klimaneutral 2035 sein. Haben das auch unterlegt. Das ist eine differenzierte Aussage, wie wir und wo wir klimaneutral werden. Haben uns eine klare Wachstumsstrategie verordnet mit einzelnen Themenfeldern. Jetzt nehmen wir nur mal dieses Thema Wasserstoff. Dadurch, dass wir das so klar und dezidiert gesagt haben und auch erklärt haben, was wir da vorhaben, sind wir plötzlich ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber, weil viele junge Leute sagen, Mensch, das finde ich extrem spannend. Das ist eine neue Technologie. Das ist ein Zukunftsthema. Da will ich dabei sein und ich kann das real life tun und nicht nur irgendwo in der PowerPoint, wie das oft so ist. Und das bringt uns ganz viel Zulauf. Wir haben sehr enge Kooperationen mit Hochschulen, auch hier in Oldenburg. Wir haben im Konzern den Standort Bremen ja mit dabei, bei der SWB. Auch da bin ich dann schon mit einer Standortattraktivität unterwegs. Ja, wir haben auch mal Startups in Berlin gegründet. Da haben wir gemerkt, das war nicht ganz so, Stichwort No, so perfekt, aber ist auch eine Ergänzung.
Ja.
Und über die neuen, sagen wir mal, Arbeitswege, die wir mittlerweile alle gelernt haben mit mobilem Arbeiten, finde ich auch Leute, die sagen, ich komme auch dann mal 2 Tage, 3 Tage die Woche nach Oldenburg, muss aber nicht dann meinen Lebensmittelpunkt hin verlagern. Und aus der Kombi heraus haben wir ein gutes Momentum und wir finden gute Leute, weil wir einfach spannende Aufgaben bieten. Und wir haben zusätzlich jetzt nochmal in der Region hier mit Hochschulen, mit Politik, mit anderen Wirtschaftsunternehmen, insbesondere mit den IHK, gesagt, lass uns doch mal die Region mit einer Marke versehen. Die nennen wir jetzt mal Powerhouse Nord, so wie Laptop und Lederhose, sagen wir Grünkohle und Gigawatt. Und das nennen wir mal eben Powerhouse Nord und sagen, wir sind hier ein Kraftzentrum, weil hier richtig viel Kraft ist, Kraft entsteht und auch spannende Zukunftsthemen vor allen Dingen. Der Norddeutsche ist nicht so der beste Marketing-Experte typischerweise. Also wir sind nicht so die Lautschreier, Marktschreier. Das können andere Regionen vielleicht besser. Aber ein bisschen was müssen wir auch tun, ne?
Ja, ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Das war, glaube ich, ein ganz großartiges Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, das Thema Energiewende und grundsätzlich das Thema Energie, das wird uns noch ganz, ganz lange mit begleiten und auch manchmal verfolgen. Aber ich glaube, da schlummert so unfassbar viel Potenzial, sowohl für den ganzen Wirtschaftsstandort als auch für viele einzelne Unternehmen, dass es sich immer wieder lohnt, da reinzuschauen. Und ja, ich fand die Einblicke so aus gerade der Perspektive eines Unternehmens wie EWE sehr, sehr interessant. Jetzt habe ich eine allerletzte Frage, die hier jeder gestellt bekommt. Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass Sie nach diesem Podcast Stammhörer und absoluter Fan dieses Podcasts sind. Sie können jetzt nichts anderes als Ja sagen. Verdammt, jetzt wo bleibt das Ja?
Natürlich sage ich Ja. Ja, natürlich. Ich wollte ihn nur ein bisschen zappeln lassen. Jetzt bin ich
schon nervös geworden. Aber wen wollen Sie denn mal bei uns hören? Wollen Sie den Staffelstab weitergeben? Haben Sie einen Tipp? Haben Sie einen Vorschlag? Wen soll ich einladen?
Ich habe natürlich einen sehr egoistischen Tipp. Und zwar würde ich gerne unsere Hauptgeschäftsführerin Kerstin André vom BDIW mal hören, weil sie nochmal einen breiteren Blick und auch einen sehr guten Mittler zwischen Politik und Wirtschaft mit einer sehr mittlerweile auch großen Organisation, die sie führt, vorschlagen. Ich glaube, das wäre eine große Bereicherung. Tolle Frau.
Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank für das gute Gespräch. Wenn ihr da draußen es auch spannend fandet, dann ist allerspätestens jetzt der Zeitpunkt, wo ihr hier mal auf Folgen drücken könnt, auf Abonnieren, wie das ja bei Podcasts so schön heißt. Und je nach Plattform, wo ihr hier unterwegs seid, könnt ihr kommentieren. Da muss man ja gerade immer wieder so ein bisschen dran erinnern. Man kann bei Spotify jetzt Kommentare schreiben. Macht das, so viel ihr könnt. Und in den Shownotes findet ihr meine Kontaktdaten, auch mein LinkedIn-Profil. Dann könnt ihr mir schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, Ergänzungen habt oder auch Vorschläge immer für Gäste oder Themen, die ich hier behandeln soll. Und dann werde ich das immer versuchen, möglich zu machen. Und wenn ihr abonniert habt, dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Da freue ich mich drauf. Bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.